Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopfhalschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Heute geht's weiter mit dem Thema Onkologie und zwar mit dem KUB, was ich wie gesagt sehr gerne im Staatsexamen abprüfe und wir auch in der letzten Folge schon angesprochen hatten.
Und in der letzten Folge hatten wir auch über das Thema Leitlinien gesprochen.
Genau, und zwar streng genommen über sogenannte AWMF-Leitlinien und die verschiedenen Evidenzgrade. Und jetzt habe ich beim KUB geschaut, da gibt's gar keine AWMF-Leitlinie. Aber eine Empfehlung der Fachgesellschaft zur Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen. Und das ist ein Zusammenschluss aus mehreren Fachgesellschaften länderübergreifend, Schweiz, Österreich und Deutschland. Und das wird auch als Leitlinie bezeichnet. Das Ganze wird bei Oncopedia gehostet.
Ja, spannend. Leitlinie ist halt einfach kein geschützter Begriff. Und das heißt, wir haben jetzt für ein Krankheitsbild eine Leitlinie von Fachgesellschaften, die nicht chirurgisch sind, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Aber ich habe sie durchgelesen und die macht einen ordentlichen Eindruck und soweit ich das jetzt als kleiner HNO-Chirurg beurteilen kann.
Und auch wenn die Leitlinie keine AWMF-Leitlinie ist, gibt es ja doch einen guten Überblick über das KUB-Syndrom insgesamt. Aber wir sprechen heute eben nicht über das KUB-Syndrom insgesamt, sondern speziell über das KUB-Syndrom bei Kopf-Hals-Karzinomen.
Okay, also vielleicht erstmal, was heißt überhaupt KUB? KUB kommt aus dem Englischen Cancer of Unknown Primary und ist grundsätzlich ein super heterogenes Krankheitsbild. Anders als in der HNO, da ist es ein sehr spezifisches Krankheitsbild. Definiert wird KUB als Tumor, bei dem man ein histologisch gesichertes Malignom festgestellt hat, aber nicht weiß, wo der Primärtumor sitzt. Also schlussendlich eine Metastase und man weiß nicht, wo der Primärtumor vorzufinden ist.
Prinzipiell kann eben das KUB-Syndrom im ganzen Körper auftreten und dementsprechend ist auch die Verteilung, wenn man sich die histologischen Typen anguckt, beim KUB-Syndrom eher so, dass komplett über alle KUB-Syndrome hinweg 40-60% Adenokarzinome sind und 15-20% sind Plattenepithelkarzinome und dann gibt es noch so ganz seltene 3-5% neuroendokrine Karzinome. Aber beim KUB im Kopf-Hals-Bereich haben wir es in der Regel mit Plattenepithelkarzinomen zu tun.
Ganz genau. Also das ist mit Abstand, also fast schon solitär, ne?
Auch wieder ganz allgemein, wenn wir über das KUB-Syndrom sprechen, ist es extrem selten, dass man den Primärtumor findet. Also quasi in unter 10% der Fälle. Auch das ist im Kopf-Hals-Bereich ganz anders. Also da eine Sonderform im KUB-Syndrom mit zervikalen Lymphknotenmetastasen im Kopf-Hals-Bereich haben wir extrem hohe Identifikation des Primärtumors.
Ja, höher als ich erwartet hatte. Wir haben das ja so ein ganz bisschen recherchieren wir ja auch nochmal, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Trotzdem ist KUB ja, also zumindest bei uns im Kopf-Hals-Bereich, was Seltenes. Und nur ungefähr 5%, sogar ein bisschen weniger, 4,5% der Patienten, die zu uns wegen dem Karzinom kommen, haben KUB. Aber wir finden dann bei vielen Patienten dann doch den Primärtumor und wie man da jetzt strategisch klug rangeht und wie sich das auch vielleicht in den letzten Jahren verändert hat, um da doch den Primärtumor zu identifizieren, das besprechen wir heute. Wir versuchen jetzt ja auch ein bisschen auf Daten zu beziehen aus Publikationen. Ich habe hier eine sehr große britische Studie gefunden. Die Daten sind circa 10 Jahre alt, die Studie selber 5 Jahre alt, die insgesamt 5.300 Patienten, glaube ich, angeschaut haben. Also das ist für Großbritannien aus dem Zeitraum schon sehr repräsentativ. Und die haben eben das Thema KUB und HPV und Oropharynxkarzinome beleuchtet. Und da habe ich ziemlich spannende Daten gefunden. Und zwar waren da von den 178 KUB-Patienten, die sie da mit einem vollen Datensatz identifiziert haben, 106 HPV-positiv. Also das sind ungefähr 60%.
Das finde ich überraschend. Mit so viel hätte ich nicht gerechnet.
Ich auch nicht. ich auch nicht.
Aus den älteren Studien, wenn man so guckt, 2010, 12, 14, gibt es ja so ein paar Publikationen, da geht man eigentlich immer von so 20-30% aus. Aber wir haben ja gesehen, dass gerade in den letzten Jahren eben HPV massiv im Vormarsch ist. Und die Beobachtung könnte also durchaus stimmen, wenn das neuere Daten sehen, wäre schon plausibel erklärbar, warum jetzt ja nicht nur 20-30%, sondern wirklich 60% der HPV-positiv sind.
Ja, also dieser Zahlensprung ist schon enorm. Aber ich denke auch, dass es die beste Erklärung ist. Und das Spannende ist, dass die Briten in der gleichen Studie auch eben das Oropharynx-Karzinom angeschaut haben. Und da waren nicht 60%, sondern 69% HPV assoziiert. Und diese Zahlen sind jetzt relativ ähnlich.
Wenn jetzt der Patient zu uns kommt, gibt es ja verschiedene Szenarien. Szenario 1, Patient hat schon irgendwo eine Lymphknotenbiopsie oder eine Extirpation vom Lymphknoten bekommen, kommt mit der fertigen Histologie Plattenepithelkarzinom. Das heißt, wir können eigentlich gleich in unsere KUB-Diagnostik starten. Möglichkeit 2, Patient wird zu uns geschickt aufgrund von chronisch vergrößerten Lymphknoten, irgendwie ein harter, dicker Lymphknoten seit mehreren Wochen, geht nicht weg. Der niedergelassene Kollege hat einen Malignomverdacht. Jetzt die Frage, was machen wir? Direkt Lymphknoten raus oder eine Stanze?
Super wichtige Frage, die ich früher auch anders beantwortet hätte. Also früher hätte man gesagt, Lymphknoten rausmachen. Und heute haben wir ziemlich gute Möglichkeiten der Feindiagnostik mit einer Feinnadelpunktion oder einer transkutanen Stanze, sonografisch gesteuert. Und es gibt schon viele Gründe, die dafür sprechen, dass wir nicht gleich den ganzen Lymphknoten rausmachen. Also einmal sparen wir uns eine unnötige Narkose, klar. Man könnte es vielleicht auch in LA rausmachen, aber einen unnötigen Eingriff. Zweitens, es geht schneller. Ne? Wir können, das Patient kommt in die Ambulanz, wir können es direkt durchführen. Dann haben wir eine schlechtere Aussagefähigkeit in der weiteren Diagnostik. Also Stichwort PET-CT, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Und dann haben wir noch auch einen chirurgischen Nachteil. Wenn wir nämlich später eine Neck-Dissection machen wollen, ist es immer beim vernarbten Hals ein bisschen schwieriger. Das ist dann ja im Prinzip eine Revisions-OP.
Prinzipiell gebe ich dir recht, bin ich bei dir. Manchmal liegt der Knoten aber natürlich auch ungünstig. Also irgendwie tief, direkt neben der Vena jugularis, neben der Carotis. Vielleicht will man dann nicht unbedingt stanzen. Oder es gibt andere Gründe, wie der Patient hat eine Antikoagulation oder, auch ein wichtiger Grund, der Patient möchte das nicht. Der sagt, ein Eingriff in lokaler Betäubung mit seiner Stanze möchte er nicht, er möchte lieber schlafen, er möchte lieber den kompletten Lymphknoten rausbekommen.
Ja, die kommen ja dann schon so häufig sehr gebrieft zu uns in die Klinik und sind dann enttäuscht, wenn nicht das passiert, was der jahrelang begleitende niedergelassene HNO-Arzt ihnen gesagt hat. Also es gibt halt auch manchmal, dann hatte ich jetzt den letzten Patienten, der hat einfach eine Zyste gehabt, sah aus wie eine klassische Zyste, da stanzt du dann auch nicht unbedingt rein. Oder wir haben das manchmal im Rahmen von Abszessen oder halt tief in der Parotis drin. Kann unterschiedliche, wobei da kann man grundsätzlich auch eine Feinnadelpunktion machen. Gut, jetzt hat unser Patient eine Plekametastase am Hals. Ob die jetzt HPV-positiv oder negativ ist, spielt erstmal keine ganz große Rolle. Wie auch immer wir das jetzt diagnostiziert haben, ist wurscht. Wie geht's weiter? Jetzt kommt die nächste Gretchenfrage. CT, Panendo oder PET-CT, alles Optionen.
Genau, und hier sind wir, glaube ich, auch weiter als noch vor ein paar Jahren. Grundsätzlich sollte man möglichst als erstes, bevor man chirurgische Maßnahmen angeht, und dazu gehört auch die Panendo, mit PEs, auch ein chirurgischer Eingriff, sollte man PET-CT machen.
Warum?
Wir brauchen sowieso ein CT und in der Vergangenheit war es auch häufig so, Patienten haben ein Hals-CT bekommen. Für Staging reicht das nicht aus. Hätten wir noch ein Thorax-CT gebraucht oder ein CT-Abdomen oder ein Ganzkörper-CT. Und dann ist in der Vergangenheit häufig passiert, dass der Patient erst nochmal ein Ganzkörper-CT bekommen hat. Dann hat man eine Lymphknotendiagnostik gemacht, also einen Lymphknoten rausgenommen. Oder dann hat man ein Panendo gemacht. Dann kam die Verdachtsdiagnose KUB. Und dann hat man nochmal ein PET gemacht.
Okay, also Ja, ist also das ist ja nicht nur Sonnenbank, die CT, sondern da wird ja Strahlung induziert, Kontrastmittel gegeben, sehe ich ein.
Genau, und das FDG-PET ist zwar sehr sensitiv, aber nicht so fürchterlich spezifisch, was die Tumore angeht. Da reicht also einfach die radioaktiv markierte Glukose in stoffwechselaktiven Regionen an. Das kann ein Karzinom sein, das kann aber auch eine Entzündung sein. Und so ein Lymphknoten kann ja auch aufgrund einer Entzündung einfach groß sein. Aber wenn man jetzt eine Hals-OP gemacht hat oder eine Panendoskopie und hat überall reinbiopsiert, dann leuchten quasi alle Schleimhäute, weil wir da natürlich eine Wunde gemacht haben, die auch eine hohe Stoffwechselaktivität hat.
Ja, die sind ja ohnehin schon gut durchblutet, also die sind ja eh schon stoffwechselaktiver. Aber vielleicht sollten wir zum PET-CT oder PET im Allgemeinen, es gibt ja auch ein PET-MR, da sprechen wir jetzt nicht drüber, gibt es aber auch, vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Was ist denn das genau?
Ja genau, sollten wir vielleicht erläutern. Also FDG-PET-CT ist ein Bildgebungsverfahren, das eigentlich zwei Methoden kombiniert. Zum einen hast du das PET, also ein Positronen-Emissionstomograph, und du hast die Computertomographie, das CT. Dieses PET-CT liefert zumal funktionelle, aber auch anatomische Informationen. Und dadurch ist es möglich, abnorme Stoffwechselaktivitäten im Körper aufzudecken und eben zu lokalisieren.
Und jetzt, wir sprechen jetzt über ein FDG-PET, ne?
Genau. Und FDG-PET bedeutet, FDG ist, da wird dem Patienten ein schwach radioaktiver Glucose-Tracer, das ist Fluordesoxyglucose, FDG, das ist eine Art Traubenzucker mit Fluor-18-Markierung, das wird ihm gespritzt und der Zucker verteilt sich im Körper. Und besonders Zellen mit hoher Stoffwechselaktivität nehmen eben viel Zucker auf. Und damit kriegen wir da auch ein erhöhtes Signal.
Okay, und warum nimmt man da FDG statt normalem Zucker? Ich sagte ja vorhin, Glucose ist nicht ganz richtig. Ja.
Ja, FDG wird nicht vollständig verstoffwechselt. Das heißt, es bleibt mehr in den Zellen stecken und kann dadurch besser gemessen werden. Normale Glucose wird sofort abgebaut werden und weiter im PET nicht sichtbar sein. Und jetzt haben wir eben das PET-Bild, das heißt, wir haben hier, der PET-Scanner kann die Region erhöhter Stoffwechselaktivität aufnehmen und wir haben das CT-Bild, das heißt, wir können hier anatomische Bilder überlagern, das heißt, diese beiden Bilder werden kombiniert und so haben wir dann eben in der anatomischen Lokalisation die stoffwechselaktiven Bereiche markiert.
Ja, ist auch wichtig, dass man das zwar überlagert eben, aber auch getrennt sehen kann, weil also das PET überleuchtet ja dann so diese Bilder auch. Und wenn man jetzt anatomische Strukturen, Tumorgrenzen besser sehen will, dann sieht man das häufig im normalen CT mit Kontrastmittel besser als im PET. Vielleicht nur noch so als Ergänzung. Es gibt ja nicht nur das FDG-PET, das hat insgesamt, glaube ich, auch die größte Rolle so in der PET-Diagnostik. Es gibt auch noch beim Prostatakrebs das PSMA, PET-CT, das Dotatoc-PET bei neuroendokrinen Tumoren. Das habe ich ein paar Mal schon bei Patienten auch angefordert. Und dann gibt es hier eine spannende Studie. Ich weiß gar nicht, wie weit es ausgerollt ist mittlerweile. Das PET hat ja Probleme zwischen Entzündungen und Tumoren zu unterscheiden. Und jetzt mit dem sogenannten Late-PET, das können wir hier aber nicht klinisch in der Routine anfordern, scheint diese Differenzierung wesentlich besser zu sein. Ich hoffe, dass das in Zukunft auch kommt, weil gerade in der Follow-up-Situation, wenn du eine eingeschmolzene, alte, bestrahlte Metastase hast und du weißt nicht, ist das Entzündung oder noch aktives Tumorgewebe, für sowas ist das sehr hilfreich. Das würde die Spezifität sicherlich erhöhen. Früher gab es ja mit dem PET ganz andere Probleme als sozusagen Sensitivität und Spezifität. Und zwar war die Frage, wird es überhaupt gezahlt? Müssen wir einen Antrag bei der Krankenkasse stellen? Und das Problem gibt es immer noch, nur nicht in der HNO-Heilkunde. Ich glaube, du musst es einmal in der Tumorkonferenz besprochen haben und dann geht es ohne größeres Rauschen durch. Aber die Krankenkassen haben sich da schon früher ordentlich gewehrt, weil es natürlich teuer ist.
Abgesehen von den Kosten hat man natürlich auch das Problem, dass es häufig lange Wartezeiten gab oder auch immer noch gibt. Also zu lange Wartezeiten einfach für die Diagnosestellung Karzinom.
Ja, das stimmt. Also so aus, sage ich mal, einer Uniklinik-Perspektive ist das kein Problem mehr. Aber tatsächlich gibt es mittlerweile relativ viele radiologische Zentren, die auch ein PET haben. Und da geht es teilweise noch schneller als bei uns. Also, Take-Home-Message jetzt hier, KUP, Take-Home-Message zum Ersten. Wenn möglich, eine Feinnadelpunktion oder Stanze machen, anstatt einer offenen Biopsie oder gar Lymphknotenentfernung. Und als nächster Schritt idealerweise ein PET-CT initiieren. Und dann?
Dann käme die Panendoskopie.
Genau, wie immer.
Ja, über die haben wir in der letzten Folge ja schon gesprochen. Die ist aber beim KUP so ein bisschen anders. Bei der KUP-Panendo fangen wir an, zunächst mit der ganz normalen Panendoskopie.
Also Tracheobronchoskopie, Ösophagoskopie, Pharyngoskopie, also Hypo-, Oro- und Epipharynx und die Laryngoskopie.
Genau. Und wenn man da aber keine offensichtlichen Primarius findet, dann muss man Proben nehmen. Und die Idee war ja immer oder ist auch immer noch, dass eben im Bereich des lymphoepithelialen Gewebes ein Primarius sitzen kann. Also überall dort, wo Mandelgewebe ist. Das ist ja auch eben logisch, weil es ja da einen direkten Abfluss in die Lymphbahn gibt und da auch zu eben frühen Metastasenbildung kommen kann.
Ja, als ich hier angefangen habe, war der Klassiker noch, wir nehmen Blindbiopsien bei der KUP-Panendo. Das heißt, wir haben im Epipharynx-Proben genommen, in der sogenannten Rosenmüllerschen Grube. Dann im Zungengrund, in der Regel dreimal reingezwickt, links, rechts, Mitte. Und dann haben wir noch eine diagnostische Tonsillektomie durchgeführt, weil die Tonsille lässt sich relativ einfach entfernen und die hat einfach eine brutal große Oberfläche und da sieht man das unter Umständen nicht. Heute ist es so, dass wir immer noch die diagnostische Tonsillektomie machen, aber anstatt diesem Reinzwicken und Rumbiopsieren tragen wir einfach den Zungengrund partiell ab.
Genau, das hat sich gezeigt, dass der Zungengrund einfach zu groß ist und das Risiko, einfach vorbei zu biopsieren, damit auch zu groß ist. Und deswegen ist die Empfehlung eine Abtragung des Zungengrundes, also Abtragung der Zungengrundtonsille. Und das machen wir relativ häufig mit dem Laser.
Okay, aber nur noch mal zur Einordnung. Das ist ein ziemlich invasiver Eingriff. Also der hat ein hohes Nachblutungsrisiko. Man hat 3 Wochen lang starke bis sehr starke Schmerzen beim Schlucken, hat eine sehr große Wundfläche. Das heißt, wie können wir das rechtfertigen? Wie groß ist denn da der Effekt von dieser oder der Sinn, der Erfolg von dieser KUP-Panendo, muss man sagen?
Ja, das ist eine gute Frage und die ist tatsächlich recht schwierig zu beantworten. Da gibt es keine ganz harten, klaren Daten dazu.
Leider so oft, ja.
Weil natürlich KUP insgesamt schon eine seltene Erkrankung ist und dann bei einer seltenen Erkrankung große Kohorten in einem Zentrum sauber zu kriegen, ist immer schwierig. Was es gibt, es sind getrennte Untersuchungen von den beiden Verfahren. Da gibt es eine große Meta-Analyse von 2024, die geguckt hat, wie hoch mittels FDG-PET-CT die gepoolte Detektionsrate des Primärtumors ist. Und die haben festgestellt, dass beim Kopf-Hals-KUP ungefähr 37% Detektionsrate sind. Wenn man die KUP-Panendo, also die Panendo mit Zungengrundabtragung und Tonsillektomie anguckt, dann gibt es da eine Rate von ungefähr 15%, den Primarius zu finden. Wobei man eben bei der Panendo auch oft diese kleineren, submukösen Tumore findet, die in der Bildgebung gar nicht auffallen. Also die Verfahren ergänzen sich tatsächlich und man kann nicht sagen, man macht nur das eine oder nur das andere. Und ich habe ein Paper gefunden von 2018 aus der Laryngoscope und in dem Paper sagen sie, sie haben die bisher größte beschriebene Kohorte von KUP-Patienten, das sind 190 Patienten über einen Zeitraum von etwas mehr als 10 Jahren. Und die Daten stammen aus dem Zentrum in Texas und in der Kohorte konnten sie in der Kombination PET-CT plus Panendo hatten sie eine Detektionsrate von 62% bei den Patienten, dann eben einen Primarius zu finden.
Ja, also das heißt 50%, so Pi mal Daumen, das wäre jetzt auch meine Erfahrung. Das kommt immer darauf an, wenn man jetzt nur ein FDG-PET macht, also in der Studie am Anfang und kein normales CT. Das heißt, da hat man natürlich mit einem normalen CT hätte man auch eine gewisse Detektionsquote beim Hypopharynx-Karzinom zum Beispiel oder so.
Ne? Das ist richtig. Es
ist immer ein bisschen schwierig, die Daten zu vergleichen. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber ungefähr mindestens 50% würde ich jetzt auch mal aus meiner klinischen Erfahrung erwarten, kriegt man. Und es werden immer mehr. Und das hat vielleicht auch mit HPV zu tun. Ne?
Ja, da hatte ich auch in der Studie gelesen, die hatten relativ hohe Anteile von HPV-positiven Karzinomen. Das scheint ja auch mittlerweile das häufigste zu sein. Und in der Studie hatten sie eben bei HPV-positiven Tumoren mit der diagnostischen TE und der Zungenkontaktabtragung eine Detektionsrate von bis zu knapp 90%.
Wow, 90%, das ist ein Wort. Also es kann natürlich sein, dass sie in dieser Studie dann einfach die Oropharynx-Karzinome, die wir vielleicht schon in der Panendo in der gründlichen Untersuchung gesehen hätten, gar nicht angeschaut haben, weil es im Studienprotokoll nicht vorgesehen war. Aber 90% ist natürlich brutal viel. Also vielleicht Quintessenz hier, diese spezifische KUP-Diagnostik jetzt auch mit der Zungengrundabtragung, die ziemlich invasiv ist und Schmerzen bereitet und auch komplikationsträchtig ist, macht auf jeden Fall trotzdem Sinn. So, jetzt haben wir unser Staging mit PET-CT und Panendoskopie durchgeführt und dann kommt die Tumorkonferenz und die Therapieentscheidung.
Ich glaube auch, also 90% finde ich sehr, sehr hoch und da wird der eine oder andere bei uns wahrscheinlich schon vorher rausgefallen. Aber wir sollten vielleicht mal unsere Zahlen aus unserem Tumorzentrum aufarbeiten und gucken, wie wir da so liegen.
Auf jeden Fall. Also vielleicht gibt es ja hier Doktoranden, die zuhören und Lust haben. Bitte alle E-Mails an Tobias. Nein, wir haben jetzt eine gemeinsame E-Mail.
Nein, wir haben eine offizielle E-Mail-Adresse.
Wir haben eine offizielle E-Mail-Adresse, das heißt, wir lesen das natürlich beide. Okay, also jetzt haben wir unser Staging mit PET-CT und Panendoskopie durchgeführt. Alle histologischen Untersuchungen liegen vor und sind ready für die Tumorkonferenz für die Therapieentscheidung.
Fast. Über eine Sache müssen wir noch nachdenken und das sind Hautkarzinome.
Ach, das fällt oft unter den Tisch. Gut, dass du es sagst.
Also, man sollte zumindest in der Anamnese fragen und vielleicht auch mehr als einmal, gerade wenn die Histologie ein HPV-negatives Plattenepithelkarzinom zeigt. Viele Patienten vergessen, dass sie irgendwo an der Ohrmuschel, irgendwo an der Nase tatsächlich ein Karzinom hatten. Die erzählen einem dann auf Nachfrage, ja, da war mal was, da war ich beim Hautarzt, der hat da was vereist, der hat da was weggeschnitten. Aber das ist dem Patienten häufig gar nicht mehr so bewusst. Man muss sie aktiv danach fragen. Und wenn sie das eben nicht in der Vorgeschichte hatten, dann lohnt es vielleicht auch, den Patienten einmal zum Dermatologen zu schicken, dass der nochmal schaut, ob der irgendwo was sieht.
Ja, also das ist super wichtig und man muss auch nochmal fragen. Also ich frage die Patienten auch in der zentralen Aufnahme nochmal und dann kommt es leider oft vor, ja, da war mal was an der Nase. Und dann weiß man nicht, die wissen ja selber nicht, war das ein Basaliom, war das ein Plattenepithelkarzinom. Man muss halt die Befunde anfordern und das nimmt unglaublich viel Zeit, ist aber super wichtig. Okay, also dann kommen wir jetzt auf ein weiteres Thema zu sprechen, was eigentlich auch direkt damit zusammenhängt. Wenn wir jetzt so eine Metastase zum Beispiel in der Parotis haben, dann hängt das ja ganz oft mit einem Kopfhautkarzinom zusammen. Also das wissen wir meistens fast schon, also da müssen wir es auf jeden Fall schicken. Die Lokalisation der Metastase kann also immer wieder uns auch Rückschlüsse darüber geben, wo vielleicht der Primarius ist.
Ja, kann helfen. Das ist ein recht unsicheres Kriterium, aber klar, es ist eins. Also es spielt ja auch letztlich bei dem Therapieentscheid von bekannten Primärlokalisationen eine Rolle. Also welche Lymphknotenlevel sollten bei einem bekannten Primärtumor chirurgisch ausgeräumt werden?
Genau. Und wir müssen uns klar machen, dass wir von den ungefähr 600 Lymphknoten im Körper ungefähr die Hälfte im Kopf-Hals-Bereich haben. Und hier vielleicht nochmal interner Hinweis an dich. Ich glaube, wir sollten nochmal eine Folge Lymphadenopathie machen. Das ist nämlich eine ganz andere Geschichte, so chronische Lymphadenopathie, vielleicht nicht induriert. Wie geht man denn da vor? Das ist nämlich nicht das gleiche wie beim KUP, ne? Da haben wir ein anderes, andere Pipeline.
Stimmt. Ich sehe schon unsere anfängliche Sorge, dass wir nicht genug Themen haben und uns die Themen ausgehen, über die wir sprechen können, ist, glaube ich, eher unbegründet. Also sehr wichtiges Thema, ganz oft auch im Klinikalltag, unklare Lymphknotenschwellung und ganz anderer Algorithmus. Also das sollten wir eine Folge zu machen.
Ist auch viel, viel häufiger als KUB, muss man sagen.
Das stimmt. Genau, Lymphknotenlevel. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir es schon kurz angeschnitten. Wir haben ja am Hals entsprechend der Einteilung nach Robbins 6 Lymphknotenlevel. Wir können sie nochmal durchgehen. Level 1 im Bereich des Mundbodens, also submentale, submandibuläre Lymphknoten bis zum Hyoid, also auch der Bereich, wo die Glandula submandibularis mit dabei ist. Direkt drunter in der Mittellinie, unterhalb vom Hyoid, wäre dann Level 6, quasi dort, wo die Schilddrüse sitzt. Lateral entlang der Gefäßnervenscheide, kommt von oben nach unten, Level 2, 3, 4.
Ja, es klingt erstmal nicht sehr systematisch, aber es ist, die Nomenklatur ist nun mal so. Wenn wir jetzt entlang der Halsgefäßscheide gucken, Level 2, 3, 4, die unterteilen sich dann ja das entsprechend von Landmarken. Level 2 geht von der Laterobasis bis zum Hyoid. Level 3, also das mittlere Kompartiment der Halsgefäßscheide, direkt drunter vom Hyoid bis zum Ringknorpel und Level 4 vom Ringknorpel bis zur Clavicula runter. Und hier vielleicht noch eine kleine Anmerkung, auch an unsere Freunde der MKG oder ein paar arriviertere Zuhörer. Das war jetzt die modifizierte Einteilung nach Robbins. Früher war die Grenze zwischen Level 3 und 4 der Musculus homohyoidius. Ist chirurgischerseits auch manchmal ein bisschen einfacher, muss man sagen. Und deswegen sprach man früher eben auch bei einer Neck Dissection Level 1 bis 3 von einer supra-homohyoidalen Neck Dissection. Aber wie gesagt, mittlerweile Ringknorpel als Grenze. Und ja, dann fehlt nur noch das Level 5.
Genau, Level 5 ist hinter der dorsalen Kante des Musculus sternocleidomastoideus. Also ist die quasi dorsale Begrenzung der Level 2, 3 und 4. Wenn man operiert, quasi der Bereich, der dann auch hinter dem Plexus cervicalis liegt.
Okay, also nochmal die Level auf den Punkt gebracht. In der Mitte, oben, oberhalb des Hyoides Level 1 und Caudal Level 6. Lateral davon entlang der Halsgefäßscheide von oben nach unten 2, 3, 4. Und ganz dorsal hinter dem Musculus sternocleidomastoideus Level 5.
Okay, um jetzt vielleicht nochmal die Kurve zu unserem eigentlichen Thema zu bekommen. Was bringt uns jetzt die Lymphknotenlevel beim KUB?
Naja, also jede Lokalisation hat ja so ihren eigenen Lymphabfluss. Und deswegen machen wir ja, sagtest du ja vorhin schon, die Neck Dissection je nach Lokalisation ein bisschen anders. Beim Mundhöhlenkarzinom zum Beispiel ist typischerweise das Level 1 eine der in der Abflussregion drin. Und beim Larynxkarzinom, das eben drunter liegt, eben machen wir die Neck Dissection ohne Level 1, also dann zum Beispiel 2 bis 4. Und ja, Schilddrüsenmetastasen sind halt häufig im Level 6 zum Beispiel zu finden, weil da mittendrin eine Schilddrüse drin ist und da finden wir selten andere Metastasen, kommt natürlich vor. In einer von diesen Studien, die wir jetzt zitiert haben, da war die Metastase in knapp 90% im Level 2. Bei uns würde ich abschätzen, sind die allermeisten in Level 2 und 3. Also ich würde mich da nicht auf Level 2 alleine beziehen. Das finde ich jetzt ein bisschen scharf geschossen.
Ja, generell muss man da sehr vorsichtig sein. Das ist natürlich das, was typisch ist. Aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen von der Regel. Ich habe gerade letzte Woche hatte ich eine Patientin mit einem Schilddrüsenkarzinom und die hatte Metastasen bis hoch in Level 2.
Ja, klar. Also das gilt nur zur Orientierung und du wolltest die Kurve zum KUB bekommen. Unsere Diagnostik ist jetzt abgeschlossen. Wir haben keinen Primärtumor gefunden und jetzt zur Therapie.
Fast. Jetzt Tumorboard.
Ja, natürlich TUC. Also, was empfehlen wir da? In der Regel empfehlen wir ipsilateral eine Neck Dissection Level 1 bis 5. Soweit das halt eben möglich ist. Also manchmal ist es halt schwierig, Patient zu krank oder es gibt strukturell Probleme, aber in den allermeisten Fällen geht es. Anschließend folgt dann eine Radiochemotherapie, bei der der Lymphabfluss bestrahlt wird, wie das bei der Radiochemotherapie adjuvant eigentlich immer erfolgt. Und eine Pan-Pharynx-Bestrahlung, weil man eben davon ausgeht, dass da wahrscheinlich am ehesten der Primarius saß oder sitzt.
Ja, zum Thema Primarius, das hatten wir jetzt noch gar nicht so wirklich besprochen. Da gibt es auch verschiedene Theorien. Die eine sagt, irgendwo in Tonsillengewebe. Man liest auch immer mal wieder, dass ein Primarius eine laterale Halszyste sein kann, die entartet und deswegen quasi man sonst in der Pantendoskopie nichts findet. Also da gibt es verschiedenste Theorien. Es gibt auch welche, die sagen, dass man die Metastase zuerst findet und der Primarius sich erst später zeigt, dann am wahrscheinlichsten eben im Pharynxbereich. Würde ja auch Sinn machen, eben wir haben da gesehen, es gibt immer mehr HPV-positive Tumoren, die auch eben im Oropharynxbereich sitzen. Da wäre natürlich aber auch jetzt die Frage, gibt es ähnliche Herangehensweisen beim HPV-positiven KUP wie beim HPV-positiven Oropharynxkarzinom? Also dass man so eine Art Deeskalation macht.
Also soweit ich weiß, nicht. Also ich habe das letzte Woche in der Tumorkonferenz mit einem Radioonkologen diskutiert, weil wir genau den Fall hatten. Und er meinte, es gibt da noch nichts. Aber ich denke, das wird kommen. Und ich habe mir auch nochmal die Daten von dieser großen britischen Studie angeschaut und habe da die Daten zum Überleben gefunden für diese Studie. Also die decken sich nicht eins zu eins mit den Daten, die wir jetzt, glaube ich, in anderen Meta-Analysen gefunden haben. Aber in dieser Kohorte ist es zumindest passend. Ne? Die HPV-assoziierten KUPs und HPV-assoziierten Oropharynxkarzinome haben ziemlich genau die gleiche Überlebenswahrscheinlichkeit. Und zwar das 5-Jahres-Überleben lag in dieser Studie bei 80%. Und bei den HPV-negativen KUPs und HPV-negativen Oropharynxkarzinomen war es auch fast gleich. Da lag es dann eben nur bei 60% das 5-Jahres-Überleben.
Wobei das natürlich auch eher hoch ist.
Das ist eher hoch, finde ich auch.
Hatten wir gesehen, ja, in den größeren Untersuchungen ist das 5-Jahres-Überleben nicht unbedingt bei 60%.
Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass man, wenn man Krebs hat, in Großbritannien leben sollte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie eine wesentlich bessere Therapiestrategie haben als wir.
Ja, und dann ist auch immer die Frage, wie wurden die Patienten in der Studie behandelt? Wurden die gleich behandelt oder wurden die eben nicht deeskaliert behandelt? Also die Daten finde ich schwierig.
Ja, aber zumindest scheint in der Studie ist relativ, sagen wir mal, die HPV-KUP und Oropharynxkarzinome sich zumindest, was das Therapieansprechen angeht oder die Überlebenswahrscheinlichkeit, ähnlich zu verhalten.
Na gut, wenn sich das so zeigt, dann würde ich schon davon ausgehen, dass es dann auch eine Anpassung geben wird. Das würde ja Sinn machen. Aber ich glaube, da fehlen uns noch die harten Daten.
Genau.
Nachdem wir jetzt die Therapie gemacht haben, wie sieht es denn bei der Nachsorge aus? Läuft es da ähnlich wie bei den anderen Kopfhalskarzinomen oder gibt es beim KUP auch Unterschiede?
Also bei uns läuft es eigentlich ganz ähnlich oder fast gleich. Es gibt keine besonderen Standards, soweit ich weiß. Ich weiß, dass es gerade kleine Kliniken gibt, die machen dann jedes Jahr eine Pandoskopie, teilweise auch so in der Tumornachsorge. Aber das ist jetzt hier nicht unser Konzept. Was Sinn macht, und das haben auch, ist auch in mehreren Studien erwähnt worden, ist ein PET-CT im Follow-up, so nach 3 bis 6 Monaten. Und ich denke, das wird sich auch als Standard durchsetzen. Einmal, um zu sehen, wie ist das Therapieansprechen, da ist das PET wohl sehr gut. Und das andere ist, zeigt sich vielleicht doch irgendwo noch ein Primärtumor.
Okay, ich denke, das war wieder ein spannendes Gespräch. In der Folge haben wir jetzt intensiv über das KUP-Syndrom gesprochen, speziell das KUP-Syndrom im Kopf-Hals-Bereich. Wir haben besprochen, was genau wir unter dem KUP-Syndrom verstehen und warum die Kombination aus einem PET-CT und eben der diagnostischen KUP-Panendoskopie hier bei der Diagnostik eine zentrale Rolle hat. Wichtig ist der strategische Ablauf der Diagnostik, also erst minimalinvasiv die Histologie sichern, Feinnadelpunktion, Stanze, wenn es geht, dann das PET-CT und dann erst operative Maßnahmen wie Panendo, wie Probenentnahmen. HPV-positive KUPs scheinen zumindest nach der England-Studie deutlich besser Prognosen zu haben und vielleicht kommen hier künftig Therapieanpassungen. Außerdem haben wir über die Lymphknotenlevel gesprochen und natürlich nicht zu vergessen, auch wenn kein Primarius gefunden wird, gibt es für die Therapie klare therapeutische Empfehlungen, die im Tumorboard aber festgelegt werden.
Wie immer tipptopp zusammengefasst. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 14 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.